Namaste und herzlich willkommen zum Podcast Faszination Freiheit. Schön, dass du wieder dabei bist und wie jede Woche haben wir heute wieder ein spannendes Thema mit wichtigen Tipps und Tricks, die auch dein Leben transformieren. Mein Name ist Thorsten Wittmann und ich bin internationaler Finanzautor, Speaker, Selfmade Multimillionär und Gründer einer der größten Geld-Communities im deutschsprachigen Raum. Und jetzt lass uns loslegen.
Wir erleben eine Politik- und Wirtschaftsrevolution in Argentinien, was in Europa leider kaum bekannt ist. Und es könnte das perfekte Vorbild sein, während die Politik in der EU immer mehr und mehr ausufert. Wir sehen in Argentinien inzwischen Wirtschaftswachstum zwischen 5% und 6% in 2025, Inflation, die vorher über 50% war und gerade in den ärmeren Bevölkerungsschichten das Leben sehr, sehr schwer gemacht hat, sind wir inzwischen nur noch auf ca. 30-40% auf Jahresbasis, Tendenz weiter sinken. Und man bekommt in Argentinien potenziell einen der besten Reisepässe zukünftig, wohin auch Investoren, gerade freiheitliche und libertär orientierte Investoren schielen werden. Wir werden uns heute nämlich anschauen, dieser Mann hier, ja, kennt Milei sehr gut, hat ihn aktuell auch besucht. Auch davon wird er berichten. Wir werden über den Reisepass sprechen und was passiert da eigentlich in Argentinien. Wir haben hier nochmal zu Gast Professor Dr. Philipp Bargos. Schön, dass du auch heute nochmal mit dabei bist. Wie gesagt, wir werden uns über deinen aktuellen Besuch unterhalten. Wer Professor Bargos noch nicht kennt, er unterrichtet Volkswirtschaft, unter anderem hier an der Universität in Madrid, ist deutscher Ökonom, vielfacher Buchautor, unter anderem auch über Javier Milei, den argentinischen Präsidenten. Und darüber wird es heute auch gehen. Philipp, schön, dass du, ich hätte fast gesagt, dass du zu Gast bist. Ich bin ja zu Gast bei dir. Also schön bei dir vor Ort hier in Madrid sein zu dürfen.
Ja, ich freue mich, dass du hier zu Besuch kommen konntest und dass wir jetzt dieses Interview haben.
Genau, hatte ich nämlich schon eine Weile auch vor und ja, denn in Argentinien tut sich ja einiges und ich würde mal sagen, vielleicht kannst du uns ein bisschen abholen, wie war denn die Situation vor Milei und wie ist es denn jetzt aktuell, was passiert in Argentinien genau und es passiert ja einiges dort.
Ja, gerne Thorsten, also das Land war wirklich am Rande des Zusammenbruchs Ende 2023, also im Dezember, als er das Amt übernahm, da lag die monatliche Inflationsrate bei 25%, ja. Die Erzeugerpreise stiegen noch schneller, 55%, das sind aufs Jahr gerechnet, wenn man das annualisiert, 17.000%. Das Staatsdefizit lag bei 15%, wenn man das zusammen konsolidiert sieht. Ja, in Deutschland oder in den Maastricht-Kriterien sind 3% oder 15%. Das Land stand kurz vor dem 10. Staatsbankrott. Das Vertrauen in den Peso verschwand immer mehr. Und Milei hat es dann in kurzer Zeit geschafft, das Land makroökonomisch zu stabilisieren. Er hat dieses Defizit von 15% innerhalb weniger Monate beseitigt. Ja, dazu hat er die Staatsausgaben radikal gekürzt, insgesamt 30%, was glaube ich in Friedenszeiten auch einmalig ist. Ja, vielleicht mal nach einem Krieg, wenn die Militärausgaben dann zurückgefahren werden, radikal. Aber so in Friedenszeiten 30% die Staatsausgaben zu verkürzen, das sucht seinesgleichen. Und dadurch hat er eben geschafft, dass das Defizit auf Null ging, beziehungsweise ein kleiner Staatsüberschuss, Haushaltsüberschuss blieb. Und damit sind natürlich auch die Inflationserwartungen zurückgegangen, weil die Argentinier wussten, das Defizit wird dadurch, oder auch alle Marktteilnehmer wussten, das Defizit wird finanziert, indem die argentinische Zentralbank neues Geld druckt. So, wenn das Defizit dann jetzt weg ist, dann braucht man keine Angst mehr haben, dass diese Gelddruckmaschine bedient wird. Und tatsächlich hat Milei dann Mitte 2024 die Geldbasismenge, die erweiterte Geldbasismenge, eingefroren. Das heißt, da wird die Geldmenge nicht mehr erhöht seitens der Zentralbank. Und das gelang eben nur, weil er die Staatsausgaben so radikal gekürzt hat und den Haushalt ausgeglichen hat. Das hat dazu geführt, dass die Inflationsrate kontinuierlich zurückgegangen ist. Und jetzt bei, wie gesagt, es war 25,5% im Dezember 2023. Und jetzt die letzten drei Monate, die letzten drei Zahlen, die wir haben, sie liegen alle unter 2% im Monat. Also von 25 auf unter 2. Ja, also es ist schon eine beachtliche Entwicklung, vor allen Dingen auch, wenn man bedenkt, dass das Land wächst. Ja, also letzten Zahlen war im Juni 6,4% im Vergleich zum Vorjahr, also Juni 2025 auf Juni 2024 6,4% gewachsen. Und das widerspricht allen keynesianischen Lehrbüchern auch, weil die sagen, wenn ein Land in einer Rezession ist, und Argentinien war in einer Rezession, bevor Milei das Amt übernommen hat, ja, das war schon in einer Rezession, was soll der Staat dann machen? Mehr ausgeben, um die Wirtschaft anzukurbeln, ja. Warum? Damit die aggregierte Nachfrage steigt, dass die Unternehmer mehr Nachfrage haben, mehr Leute einstellen und so die Nachfrage weiter steigt, dass sie kumuliert aufwärts. So, was hat Milei gemacht? Wie ich gesagt habe, er hat die Staatsausgaben in der Rezession 30% gekürzt. So, da würde jeder keynesianische Ökonom sagen, ja, da gibt's eine haben sie auch gesagt, das haben sie auch prognostiziert, wenn der Milei das macht, was er angekündigt hat, dann wird es eine riesige Rezession, eine Depression geben, hohe Arbeitslosigkeit. Warum? Wenn die Staatsausgaben zurückgehen, sinkt die aggregierte Nachfrage, dadurch sinkt die Nachfrage für Unternehmen, die entlassen Leute und die Arbeitslosen fragen dann auch nichts mehr nach und so kumulativ abwärts, ja. Und was ist passiert? Die Wirtschaft wächst seit Mitte 2024, wurde der Boden gefunden, die Wirtschaft wächst. Warum? Ja, weil Milei, zum einen hat er natürlich auch dereguliert. Er hat ein eigenes Deregulierungsministerium gegründet. Das heißt, Regulierungen, die schränken den Raum ein, in dem Unternehmer frei sich bewegen können. Ja, Regulierungen sagen, du musst etwas so machen, oder du darfst es keinesfalls so machen. Das heißt, der Raum, in dem man innovativ sein kann, wird kleiner durch die Regulierung, in dem man sich frei bewegen kann. Und die Kosten werden auch natürlich erhöht, weil man den Regulierungen folgen muss. So, er hat 800 oder noch mehr Regulierungen einfach abgeschafft oder vereinfacht. Und das hat natürlich auch eine Auswirkung gehabt. Und dann hat er eben die Staatsausgaben gesenkt um 30%. Ja. Er hat das Defizit von 15% vom Bruttoinlandsprodukt beseitigt. 15% vom Bruttoinlandsprodukt, die vorher vom Staat in Beschlag genommen wurden, wo vorher Bürokraten und Politiker gesagt haben, diese 15% Ressourcen vom Bruttoinlandsprodukt werden so und so eingesetzt. Ja, natürlich ineffizient, verschwenderisch. Diese Ressourcen, dadurch, dass das Defizit beseitigt wurde, werden jetzt nicht mehr vom Staat benutzt, sondern stehen der Privatwirtschaft zur Verfügung. Die stehen Unternehmern zur Verfügung. Und dadurch werden jetzt Investitionsprojekte möglich und rentabel, die vorher ohne diese Ressourcen, 15% des Bruttoinlandsprodukts, eben nicht rentabel waren. Und das erklärt den erstaunlichen oder für manche Leute erstaunlichen Aufschwung in Argentinien, ja, mit diesem starken Wirtschaftswachstum in so kurzer Zeit. Also die Standardlehrbücher müssen da neu geschrieben werden.
Ich habe selber auch Argentinien-Erfahrung. Ich habe dir auch erzählt, ich habe ein Jahr in Argentinien gelebt in 2016. Das fand ich da ganz interessant, weil da haben ja Supermärkte sogar wirklich Werbung gemacht. Wie zum Beispiel, das sind Preise und das sind Produkte, die jetzt schon seit 6 Monaten eben nicht am Preis angestiegen sind. Also das war wirklich so eine große Werbung von Supermarktketten zum Beispiel. Und ich habe auch die Geschichte erzählt, die Regulierung, das tut dem Land, glaube ich, gut. Also ich habe dann aus dem Ausland dann ein Päckchen bekommen. Das war leider ein Fehler, weil dann durfte ich erstmal zum Zollamt. Dort war schon eine 200 Meter lange Schlange erstmal, das erste Mal dort gewesen bin. Und die haben gesagt, ja, am besten, wenn die um 9 Uhr aufmachen, dann am besten schon um 7:30 kommen, damit man recht früh dran ist. Also stundenlanges Warten. Also das war so das Argentinien und das habe ich dann dort auch so kennengelernt. Und immer, wenn mich jemand gefragt hat, ja, ob ich jetzt zum Beispiel selber in Argentinien investiert bin oder investieren würde, habe ich gesagt, da würde ich niemals investieren. Einfach aus diesen Erfahrungen von der damaligen Zeit. Und das finde ich ja so spannend jetzt, dass ich jetzt wirklich sogar drüber nachdenken würde, in Argentinien zu investieren. Also hier mal die Frage 1, ist Milei komplett sicher im Sattel? Also das heißt, der Rückhalt in der Bevölkerung, kann der politisch eigentlich auch das tun, was er möchte, oder ist er eingeschränkt?
Er ist sehr stark eingeschränkt, weil er keine Mehrheit im Parlament hat. Im Moment hat er im Parlament 15% der Abgeordneten und die Opposition, der ist auch die Zukunft von Argentinien egal, solange sie an der Macht bleiben. Das heißt, die Opposition ist bereit, den Reformprozess zu sabotieren, um an der Macht zu bleiben. Das sieht man darin, das Beispiel ist eben, habe ich ja gerade gesagt, es ist fundamental, ist dieser Anker in seinem Reformprozess, dass der Haushalt ausgeglichen ist, dass es kein Defizit mehr gibt. Ja, weil wenn es ein Defizit gibt, dann steigen wieder die Inflationserwartungen, dann gibt es vielleicht spekulative Attacken gegen den Peso, weil die Marktteilnehmer wissen, die müssen wieder neue Pesos drucken, um das Defizit zu finanzieren. So, was macht die Opposition jetzt im Parlament? Die versucht, die Ausgaben für staatliche Pensionen und für die staatliche Bildung zu erhöhen, damit es wieder zum Defizit kommt. Und damit wird der ganze Stabilisierungsprozess sozusagen konterkariert. So, und da muss er jetzt ein Veto einlegen, das kann er als Präsident, hat er auch gemacht. Nur kann das Parlament mit 2/3 Mehrheit das Veto des Präsidenten kippen. Und sie haben noch eine 2/3 Mehrheit. Ja. Daran sieht man, dass es wie am seidenen Faden das so hängt, dieser ganze Reformprozess. Ja. Und damit auch seine Zukunft. Der große Vorteil ist, es gibt jetzt Wahlen im Oktober. Ja, da wird das Parlament neu gewählt. Leider nur die Hälfte der Abgeordneten, das wird neu gewählt. Und er ist natürlich sehr beliebt. Ja, er hat natürlich dieses Charisma und diesen Rockstar. Überall, wo er hinkommt, wird er wie ein Rockstar eben begrüßt.
Mit der Erdensäge auch. Ja, wir haben es auf deinem Buch sogar vorne mit dabei. Ich kann das ja mal so ein bisschen reinzeigen. Dann mal hier oben.
Er ist nah an den Leuten, das sieht man da auch. Er ist authentisch. Die Leute spüren, das ist kein normaler Politiker, der ihnen was vormacht oder Lügen verkauft. Nein, der hat auch vorher gesagt, es wird hart werden, dieser Reformprozess, aber es wird sich diesmal lohnen. Das heißt, die vertrauen ihm. Natürlich gibt es immer einen Teil der Bevölkerung, der wird nie Milei wählen. Das sind die überzeugten Peronisten, Kirchneristen, die jetzt auch viele ihren Job verloren haben, beziehungsweise ihren Pseudo-Job, ja, die haben da nur kassiert und so weiter. Aber fanatische Kommunisten oder Gewerkschafter, die werden ihn nie wählen und die gehen natürlich auf die Straße gegen, gar keine Frage. Die organisieren auch gerne dann, zahlen Leute, dass sie für diese Demonstrationen da gehen. Aber in den Umfragen ist es eben so, dass die Partei von ihm auf gut 40% kommt. So. Dann gab es auch eine Wahl in Buenos Aires, in der Stadt von Buenos Aires. Da hat er auch die Wahl gewonnen mit 30%. Das heißt, es ist nicht so, dass die Argentinier ihm einen Denkzettel verpasst hätten für die Reformen, die er bereits gemacht hat, sondern vielmehr bis jetzt in den Wahlen in Buenos Aires haben sie ihn eher gestärkt. So, und seine Popularität ist in den Umfragen, seit er die Präsidentschaft angetreten hat, ist auch etwa konstant geblieben. Von daher bin ich da zuversichtlich für diese Wahlen, aber du hast recht. Die größte Gefahr für Argentinien und für die Investitionen ist politisch, in dem Sinne, dass die Gefahr besteht, dass die Kirchneristen wieder an die Macht kommen und die können in kürzester Zeit alles wieder kaputt machen. Die können auch die Dollarreserven, die jetzt in der Zentralbank sind und den Peso stärken, können die verfrühstücken. Und die würden sofort ausgeben, um Wählerstimmen zu kaufen und so weiter. Und das wissen natürlich auch die internationalen Investoren. Und daher ist die Wahl so wichtig, wenn da sich bestätigt, dass er da zumindest dass er das Veto durchkriegen kann, ja, und dass es für ihn leichter ist, Mehrheiten im Parlament zu bekommen, wenn das klar wird, weil Investoren, die denken natürlich langfristig, ja, und wenn denen das klar wird, dass dieser Reformkurs nachhaltig ist und dass Milei Unterstützung hat von der Bevölkerung, ja, dann wird es natürlich sehr attraktiv in diesem Land, wo sich diese Möglichkeiten jetzt ergeben, zu investieren.
Mhm. Ja, vielleicht ein paar Zitate auch von Javier Milei. Da muss man nicht lange suchen, um was Spannendes zu finden. Er ist da wirklich ein komplett anderer Politiker. Er ist ja eigentlich gar kein Politiker. Er mag ja Politiker gar nicht. Er mag ja auch den Staat nicht. Er bezeichnet sich ja selber auch als Staatsfeind. Also, hier mal ein paar Beispiele. Und zwar, meine Verachtung für den Staat ist unendlich. Der Staat ist das Problem, nicht die Lösung. Oder eben einfach nur Sätze wie, es gibt kein Geld, ne, wenn es eben um Staatsausgaben und Sozialleistungen gibt. Das ist ja im Prinzip auch das genaue Gegenteil, was wir in den meisten Ländern dieser Welt sehen, auch das, was wir aktuell in Deutschland sehen. Also wir haben die höchsten Steuereinnahmen überhaupt, aber immer fehlt Geld. Und jetzt haben wir noch erhöhte Verteidigungsmaßnahmen, wo dann noch Sondervermögen, was ja nichts als gewaltige Sonderschulden sind letztendlich, dann auch reingegeben werden. Da vielleicht auch noch spannend, und zwar ein Zitat von Friedrich Merz, dem deutschen Bundeskanzler. Und zwar, der hatte gesagt, er ruiniert das Land, er tritt wirklich die Menschen mit Füßen. Wobei ich mir nicht so ganz sicher bin, ob er da wirklich über Argentinien gesprochen hat oder über ein anderes Land, das er vielleicht selber vertritt. Wie auch immer, auf jeden Fall, wir sehen ja, dass es in eine komplett andere Richtung inzwischen geht. Das heißt, dass so den Kritikern, ja, also dass die eigentlich ja sehen müssten, dass es in eine Richtung geht, was sie aber wahrscheinlich niemals zugeben werden. Ja. Okay, kommen wir zu dem Thema Investment drauf. Das heißt, also jetzt tendenziell erstmal noch warten. Das heißt, es tut sich einiges in eine sehr, sehr positive Richtung, aber ob sich das alles über Jahre hinweg in einem größeren Prozess bestärkt, das zeigt sich quasi erst noch.
Jetzt kommt die Risikoaversion darauf an. Ne? Also wenn ich die Gewinnaussichten dann höre, wenn man jetzt schon investieren würde vor der Wahl. Wenn er die Wahl gewinnt, diese Rezepte, die funktionieren. Und da wird er den Reformprozess noch weiter führen können. Er hat ja jetzt nur durch Dekrete praktisch regiert. Und wenn er jetzt auch noch die Möglichkeit hat, seine Ideen noch besser umzusetzen und die Opposition nicht sabotieren kann, ja, dann wird Argentinien eine Wahnsinnswachstumsgeschichte sein. Wenn man jetzt darauf vertraut, dass er die Popularität hat und von der Bevölkerung unterstützt wird, dann kann man jetzt schon sich wagen. Ja, das Wichtige ist, dass er eben diesen Mentalitätswechsel, Wandel erreicht hat. Also in Deutschland ist es ja auch so, wenn es irgendwo ein Problem ist, muss der Staat kommen und das lösen. Ja, er hat das umgedreht. Ne? Der Staat ist nicht der Problemlöser, ist nicht die Lösung, sondern ist das Problem. Ja, Politiker sind Parasiten, Steuern sind Dieb, sind Raub. Ja, das sind ja Dinge, die man von normalen Politikern so nicht
umwidmet.
Nee, und dreht das um oder er verändert die ganze Weltsicht von jemandem. Wenn er sowas sagt, weil indem er das sagt, Steuern sind Raub und Politiker sind Parasiten, macht er es auf eigentlich, der Staat ist nicht dein Freund, es gibt eine politische Klasse, das Establishment, das sind die Politiker, das sind die Unternehmer, die Asylindustrie, die erneuerbare Energienindustrie, die Privilegien haben, die haben die gemeinsamen Interessen, die Gewerkschaften, die staatlichen und staatlich freundlichen Hauptstrommedien haben auch gleichgeschaltete Interessen. Und die staatlichen der akademische staatlich subventionierte Bereich natürlich auch. Das ist eine Klasse, ja, die andere ausbeutet. Milei nennt sie los Argentinos de bien. Die rechtschaffenden Argentinier, also die hart arbeiten, die produktiv sind, die etwas leisten. Ja, und alle, die ganze Politklasse, die lebt auf deren Kosten. Und dass Milei es geschafft hat, vielen Argentiniern das klarzumachen, ja, das hat diesen Mentalitätswandel bewirkt. Und das ist, was langfristig dann Hoffnung macht, dass es auch nach ihm dann diese Reformagenda nicht umgekehrt wird, sondern weitergeht, weil sich die Ideen der Menschen geändert haben. Die, so wie sie die Welt sehen, hat sich radikal geändert. Und das muss auch in Deutschland geschehen, bevor es Änderungen geben kann.
Ja, das halte ich für absolut wichtig. Und deswegen, ich wollte jetzt auch an der Stelle auch, du hast mich ja nicht mehr gefragt, ob ich zeigen will, aber ich würde wirklich auch gerne nochmal das Buch von dir zeigen. Ich kann es auch sehr empfehlen. Warum? Weil Menschen verstehen würden, auch diese Ideen dahinter und was dort in Argentinien passiert, dann würde sich realistisch betrachtet die komplette Welt verändern. Und das ist eigentlich das Intensive, wenn man das mal durchdenkt, weil durch diese politischen Systeme und weil Politiker das halt wie so ein Selbstbedienungsladen ja sehen, sowohl in der westlichen Hemisphäre als in den meisten Ländern dieser Welt, haben wir eben viele Probleme, die wir eigentlich gar nicht bräuchten. Aber so Politikerkaste, die wollen natürlich, die wollen in der Regel eben nicht, dass der Staat weniger macht, sondern immer mehr und mehr und mehr. Das können wir extrem gut in der westlichen Hemisphäre sehen. Übrigens, wer es auch auf Mongolisch lesen möchte, auch das dafür ist gesorgt und verschiedene Sprachen, also Französisch, Portugiesisch, Spanisch auch ebenfalls. Also von dem her, das kann man auch gut an Freunde und weiter verschenken. Und das halte ich, und das möchte ich an der Stelle auch sagen, für eine extrem gute Sache, wenn mehr Menschen sich damit beschäftigen. Also wirklich ein hervorragendes Buch, kann man auch gerne kaufen, weitergeben, weil wenn mehr Menschen das verstehen, dass Politiker möglicherweise ja genau das Problem sind, dann hätten wir zukünftig vielleicht weniger Probleme, wenn wir auch weniger Politiker hätten, die ja meinen, so diesen Wohlfahrtsstaat überall und den Komfortstaat, aber wo halt überall bevormundet wird, was wir, glaube ich, in so vielen Bereichen als ja aktuell gesehen haben. Was hat Milei denn noch vor? Was will der jetzt eigentlich noch machen? Was fehlt ihm auch und was sind so wichtige Prozesse?
Sein Anspruch ist, Argentinien zum freiesten Land der Welt zu machen. So. Und wenn ihm das gelingt, dann ist das natürlich ein Ort, wo man investiert sein muss. Mhm. Also dann wird Argentinien auch dann zum reichsten Land der Welt werden, wenn er das schafft. Es war nur noch eine Frage der Zeit. So, vielleicht ganz konkret.
Ja, ganz kurz, das wollte ich ja am Anfang eigentlich schon mit dazu sagen, weil Argentinien kommt ja aus einer ganz spannenden Position. Die waren ja noch vor etwas über einem Jahrhundert eine der reichsten Länder dieser Welt. Da gab es auch das Sprichwort reich wie ein Argentinier. Und damals war das auch so. Das klingt ja heute, klingt das ja schon fast ein bisschen komisch beziehungsweise ironisch, aber damals war es ja wirklich so. Und es ist eines der wenigen Länder, die ja zurückgefallen sind. Und warum? Durch diese ausufernde Politik und Korruption. Das ist auch dort weit bekannt, dass es quasi wie ein Selbstbedienungsladen ist. Und das ist ja auch das Spannende, dass es zurückgefallen ist. Und genau deswegen, wegen dem, was die Politiker, Peronisten und Co. alles gemacht haben, ja, wollte ich jetzt noch mit anmerken, dass genau, weil viele das, glaube ich, gar nicht wissen über Argentinien.
Ja, das war also aus deutscher Sicht überlegte man sich, wandere ich in die USA aus oder Argentinien. Das war dann gleichwertig, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Noch bis in die 50er Jahre war Argentinien ja also reicher als Österreich oder Italien und so. Und so weiter. Und der Abstieg, der hat sich dann auch sehr lange hingezogen. Die Argentinier haben sehr, sehr gelitten und waren natürlich deswegen jetzt auch bereit, mal einem eine Chance zu geben, der gesagt hat, ja, der Staat ist nicht die Lösung, sondern das Problem. Steuern sind Raub. So. Was möchte er jetzt noch konkret machen? Es waren mehrere Phasen in seinem Programm. Ja, die erste ist die makroökonomische Stabilisierung, das heißt die Hyperinflation abwenden. Weil wenn die gekommen wäre, dann wäre die Armutsquote auf 80-90% gegangen, dann hätte es sehr unschöne Bilder auch gegeben von Leuten, die dann nach Essen suchen und so weiter. Also man muss sich darauf vorstellen, dass das sein größter Verdienst ist, erstmal dieses Szenario abgewendet zu haben, weil es stand kurz davor. So, der erste Punkt, die makroökonomische Stabilisierung. Dann Wachstum erzeugen. Da ist es jetzt dabei. So, und wenn jetzt das Wachstum erzeugt ist, dann kann man auch daran gehen, andere Dinge zu liberalisieren. Das heißt, und dazu braucht er natürlich auch die Mehrheiten. Ja, er möchte alle staatlichen Unternehmen privatisieren. Ja, er möchte auch den Sozialstaat. Ja, er konnte nicht am ersten Tag seiner Regierung alle die Sozialhilfe auf Null setzen. Ja, dann die Leute waren verarmt durch den Staat und dann fallen sie in Loch und haben nichts mehr. So, dann hätte es auch einen Putsch gegeben. So. Also die Sozialhilfe, die hat er aufrechterhalten, sogar real noch erhöht. Wo er gekürzt das ist an die bei der Politkaste. Ja, hat er gesagt, an die gehen wir.
Sympathisch.
Ja. Und aber wenn die Leute jetzt reicher werden und es mehr Wohlstand gibt, dann kann man natürlich auch langsam diesen Übergang machen. Was natürlich sehr interessant ist, wie man es dann genau macht beim Gesundheitssystem. Ja, das staatliche Gesundheitssystem, wir sehen das in Deutschland, ist total ineffizient und teuer und die Ergebnisse sind, die Wartezeiten schrecklich. So, das staatliche Gesundheitssystem nach und nach privatisieren, das Rentensystem und das Bildungssystem. Ja, das sind weitere Schritte, die dann die hier noch kommen müssen. Und er will natürlich auch das Geldsystem noch weiter privatisieren und die Zentralbank abschaffen.
Mhm. Zentralbank abschaffen, auch spannendes Gebiet. Okay, wir werden sehen, was sich da tun wird. Meine Frage an dich, wie war denn dein Besuch in Buenos Aires? Weil du hast ja erst vor ein paar Wochen Javier Milei auch persönlich, du hast ihn auch vorher schon gekannt und er hat ja auch das Vorwort für ein Buch geschrieben. Wie war denn der Besuch vor Ort? Erzähl mal ein bisschen. Wir haben vorher schon beim Käffchen schon drüber gesprochen.
Ja,
also wie war der Besuch in Buenos Aires?
Ja, er ist immer sehr freundlich, herzhaft und nah. Also man hätte ja vielleicht denken können, wenn er jetzt Präsident wird, da ist er irgendwie abgehobener oder so. Nein, er voll herzlich mit Umarmen und Philipp Querido, sagt er dann immer so, lieber Philipp und so weiter. Und er ist natürlich auch im Stress, das habe ich dir ja auch schon eben gesagt, man merkt ihm das an, er ist ein Workaholic, er schläft nur 4 Stunden. Er hat dann erzählt, als er diese Verhandlung gehabt hat, um den Kredit vom Internationalen Währungsfonds zu bekommen, um die Zentralbankbilanz zu verbessern und zu sanieren, da hat er nur dann, als er vor der Handlung war, nur 2 Stunden gearbeitet. Wenn man ihm dann sagt, muss ich auch mal was zurücknehmen, sagt er, nein, kann ich nicht, geht nicht. Da würde ich mir wünschen, dass er sich ein bisschen weniger arbeitet. Aber er ist wirklich jemand, der eben sein Leben für die Sache opfert. Ja, also das ist meine tiefste Überzeugung, dass dann ist es ihm geht nicht um Geld oder Ruhm oder Macht. Nein, es geht ihm um die Ideen der Freiheit in Argentinien anzuwenden, umzusetzen und weltweit zu verbreiten. Und du kannst dir nicht vorstellen, was die Presse was die Opposition für Schmutzkampagnen gegen ihn gefahren hat. Ja, das hätte er sich ja auch nicht unbedingt antun müssen, aber er hat wirklich die Überzeugung für diese Ideen. Ja, und persönlich ist er eben ein sehr herzlicher Mensch. Wenn dann natürlich Journalisten Lügengeschichten über ihn erzählen, dann ist er sehr, ja, dann beschimpft er die direkt und auch mit Worten aus mitteleuropäischer Sicht, die für einen Präsidenten dann auch befremdlich oder unangebracht wirken. Aber er ist dann sehr impulsiv und beschimpft die auch. Nicht nur die Journalisten, auch die Politiker, die korrupt sind. Ja. Oder auch jemanden, wo er glaubt, er wird ungerechter, fertigterweise da kritisiert, dass es nicht schnell genug geht. Ja. Da ist er dann recht schnell und andererseits für sonst ist er im Umgang sehr, sehr herzlich und freundlich.
Mhm. Und über welche Themen habt ihr so gesprochen? Ihr habt euch ja mehrfach auch die Tage dort gesehen bei deinem Besuch. Was waren so die typischen Themen?
Ja, natürlich auch Sachen, die privat sind. Ja. Aber ja, ich kann da keine schon sagen, dass wir gesprochen haben über den Reformweg, wie der gegangen ist. Es lag erst kurz zurück, dass der Wechselkurs freigegeben wurde. So, da hat er natürlich darüber die Verhandlungen gesprochen und wie er dann auch alle damit überrascht hat, das wusste keiner, ne? Damit es nicht vor in die Presse geht, ja. Und er musste immer so tun, als stände es nicht kurz davor, dieser Anschluss, ja. Also darüber haben wir gesprochen. Wir haben gesprochen, wie es dann noch weitergeht mit dem, vor allen Dingen mit dem monetären Reformprozess, weil ich war da mit meinem Doktorvater, Professor Huerta de Soto, der eben da auch einen Ehrendoktortitel bekommen hat und eine Auszeichnung des argentinischen Staates. Und uns ist sehr daran gelegen, dass das Geldsystem so reformiert wird, dass es eine Volldeckung gibt des Geldes, eine hundertprozentige Reservedeckung, am besten einen hundertprozentigen Goldstandard. Ja, und da wollten wir auch ein bisschen so vorfühlen, ist Milei bereit, den Weg zu gehen? Hat er die Unterstützung? Inwieweit ist das? Und Da waren wir dann aber zufrieden mit dem, dass es gibt Widerstände, ganz klar. Die sind riesig, aber er hat das richtige Ziel vor Augen.
Ja. Mhm. Das ist anscheinend ein smartes Kerlchen. Also, oder vielleicht, das erinnert mich an so ein Interview, was ich auch vor kurzem gesehen hatte. Er hat ja auch die Politiker dort so als Rattennest bezeichnet, wurde gefragt, ja, ist das nicht beleidigend und ein bisschen extrem, das so zu machen? Seine Antwort war ja auf seine Art und Weise, die nicht so höflich ist wie ich, aber wer jahrelang und jahrzehntelang das Volk belügt und betrügt, da ist das eigentlich, ich sage jetzt mal ganz vereinfacht, noch gut, milde ausgedrückt. Ja, lass uns kurz auch mal über den Reisepass sprechen, weil da passiert ja auch was Spannendes, gerade die libertäre Szene, die freut sich ja möglicherweise über einen der besten Reisepässe der Welt, der argentinische Reisepass, ein sehr, sehr guter, und dass man anscheinend ab 500.000 US-Dollar Investment dann auch zukünftig diesen direkt erwerben kann. Wie ist da der aktuelle Stand? Es scheint ja noch nicht spruchreif zu sein, aber genau, was hast du da mitbekommen?
Ja, genau, das kann ich da auch nicht zu sagen, weil meine Information ist, dass dieser Plan vorliegt, also dass man, wenn man investiert in Argentinien, dann auch den Reisepass bekommt. Die Frage ist die genaue Höhe der Investitionssumme. Aber das ist die Idee, Investoren anzulocken, zu zeigen, Argentinien, ja, wir wollen, dass Leute investieren, und dann bekommt ihr natürlich auch den Pass. Ja, andererseits hat Milei es unterbunden, dass zum Beispiel Bolivianer, die über die Grenze kamen und dann kostenlose Versorgung im argentinischen Gesundheitssystem bekommen haben, das hat er unterbunden. Ja, also
in Deutschland ist es ja andersrum. Es wird ja klar. Gibt ja Anreize. Ja. Also, gibt es ja sogar Werbung dafür.
Die Investoren werden vertrieben und diejenigen, die auf Kosten der allgemeinen leben wollen, die werden angezogen. Ja. Also genau der umgekehrte Weg.
Richtig? Genau, also wir sehen viele Parallelen, die komplett unterschiedlich sind. Also genau, extrem viele Gegensätze von dem. Deswegen ist es auch so wichtig. Also deswegen gerne auch dieses Video teilen, liken, kommentieren, weitergeben, dass solche Themen diskutiert werden, dass allein das ist schon diskutiert worden, dass das Bewusstsein der Menschen drin ist, dass es so etwas gibt, macht einen gewaltigen Unterschied. Ja. Gut, letzte Frage würde ich gerne über ein anderes Land noch stellen, weil wir befinden uns ja gerade hier in Madrid und in Spanien, und du kennst ja Spanien auch sehr, sehr gut. Ist auch Teil der EU, ist ein wichtiges Land der EU, und wie siehst du die Tendenzen und auch jetzt zum Beispiel jetzt Auswanderer nach Spanien und Co. und auch, was tut sich in Spanien? Das ist ja auch Teil der EU, wie gesagt, und in welche Richtung geht es hier?
Ja, wir haben einen sehr sozialistischen Präsidenten, der bereit ist, seine Großmutter zu verkaufen, um an der Macht zu bleiben. Also der ist bereit ist für, er hatte keine Mehrheit, aber hat mit den Stimmen der Separatisten, die dann von ihm gefordert haben, dass zum Beispiel ETA-Terroristen, dass die früher aus dem Gefängnis kommen. Dafür hat er dann die Stimmen bekommen, dass er gewählt wurde. Ja, also da muss, so kann man sich da vorstellen, der ist bereit, alles zu tun. Man wundert sich, dass er überhaupt noch, oder die Korruptionsskandale um seine Frau und seinen Bruder, also was da in Deutschland wäre ja schon längst zurückgetreten, wundere ich mich auch hier in Spanien, dass das noch so ist. Aber die Sozialisten sind also hier mit ihm immer noch an der Macht, unter den Vorzeichen mit Korruption und so weiter, glaube ich nicht, dass sie noch lange an der Macht sind. Also bei den nächsten Wahlen, wenn alles rechtmäßig zugeht, sollte das dann nicht mehr der Fall sein. Wir haben ein sehr liberal regiertes Bundesland, das ist genau Madrid. Madrid wächst, ja. Mhm. Hat Barcelona auch überholt an der Wirtschaftsleistung, auch von der Einwohnerzahl. Es kommen immer mehr Leute hierher, weil eben Ministerpräsidentin Ayuso, die auch Milei zum Beispiel einen Preis gegeben hat von Madrid Bundesland aus, sehr nahe steht den liberalen Ideen. Oder was heißt sehr nahe steht. Im Vergleich zu Milei ist sie immer noch zu weit entfernt davon, aber im Vergleich zu anderen, auch deutschen Politikern, ist sie schon, kann man schon sagen, ist sie liberal. So, und das bedeutet natürlich, dass Madrid selbst als Area-Bereich-Gebiet sehr attraktiv ist. Langfristig macht natürlich Hoffnung, und das sehen wir eben auch bei Milei. Milei ist besonders bei den Jugendlichen, Jungen, beliebt. Also da bekommt er die höchsten Zustimmungswerte und die wählen ihn auch am meisten. Ja, die Jugend ist ja, wie ich im Buch auch sage, immer rebellisch gegen den Status quo, und der Status quo war jetzt schon so lange links, woke, etatistisch, dass es jetzt eben rebellisch ist, gegen den Staat zu sein. Und da gab es jetzt vor kurzem eben auch eine Umfrage hier in Spanien, dass ein Drittel der unter 30-Jährigen gesagt hat, knappes Drittel, sie würden besser ohne Steuern und den Staat leben. Das ist ja schon ein sehr hoher Prozentsatz, ja, der zeigt, langfristig haben die Ideen der Freiheit dann vielleicht doch wieder eine Chance hier in Spanien.
Mhm. Ja, dass die aktuelle Politik vielleicht nicht die Lösung ist, sondern eher das Problem. Ich denke, das kann man im Alltag immer wieder auch betrachten, gerade in der EU, in Deutschland und auch leider auch in Spanien. Philipp, vielen herzlichen Dank. Spannendes Interview.
Ja, danke dir, Torf.
Wir werden auf jeden Fall weiterhin beobachten, was Milei da so alles machen und treiben wird in Argentinien. Und mal schauen, ob wir uns da auf dem Weg zum freiesten Land der Welt möglicherweise dort bewegen. Also zu wünschen wäre es, dass wir eben auch einen Gegenpol haben. Ja, und von dem her, wie gesagt, wichtige Informationen. Es sollte viel, viel mehr diskutiert werden. Also gerne teilen, liken und auch kommentieren. Was ist deine Meinung dazu? Philipp, Dankeschön und bis bald.
Ja, danke, Thorsten, bis bald.
Schön, dass du wieder dabei warst. Wenn dir der Podcast gefällt, erzähle gerne dein Umfeld davon, sodass auch dieses von den Inhalten profitieren kann. Und falls du es nicht schon gemacht hast, abonniere den Kanal, damit du künftig keine Folge verpasst und vor allen anderen informiert bist. Gerne kannst du uns auch einen Kommentar und eine positive Bewertung bei Apple Podcast dalassen. Bis zum nächsten Mal, dein Thorsten Wittmann.